Letzten Sonntag sprachen wir darüber, bald ist es soweit, Jesus kommt wieder. Ich erzählte euch, dass ich sind jetzt bestimmt schon vielleicht 3 Wochen her, vielleicht auch 4, dass ich weiß nicht, hatte ich eine Vision oder hatte ich einen Nachttraum, zumindest war ich schon wach oder war ich im Aufwachen auf einmal, ich hörte nur eine Stimme, bald ist es soweit, Jesus kommt wieder. Und dann, als ich das hörte, dann wusste ich, es war dann wie so ein Auftrag da drin, sag es weiter, mach es bekannt, mach diesen Spruch bekannt, bald ist es soweit, Jesus kommt wieder. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber wir wissen, dass er kommt. Er hat es versprochen. Das ist nicht so diese Falschberechnung wie bei den Maya-Kalender am letzten Freitag, als die Welt untergehen sollte. Sondern der Herr sagt, wir wissen nicht Zeit und Stunde, aber er wird wiederkommen und es wird auch hier ein Ende geben. Bald ist es soweit, Jesus kommt wieder. Die Predigten werden heute noch hochgeladen ins Internet. Ich weiß, manche haben gesagt, wir haben sie gesucht und haben sie bisher nicht bekommen. Also ihr bekommt sie jetzt in dieser Woche. Vielleicht sind sie nachher schon am Schluss oder wenn du nach Hause kommst, auch schon drauf. Wie war nochmal die Jahreslosung für nächstes Jahr? So, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und suchen in dem Sinn, wir warten darauf, dass wir dorthin kommen, denn wir wissen, dass wir dort sein werden. Und wir merken so, irgendwie lenkt der Heilige Geist unser Augenmerk darauf, wirklich die Jesu Wiederkunft oder die Wiederkunft Jesu Christi in den Mittelpunkt auch unseres Lebens und Alltags wiederzustellen. Ich sprach gestern darüber auch in Michelstadt in der Citykirche und also darüber, was ich letzten Sonntag hier gesprochen habe. Jesus kommt bald wieder. Und was sehr wichtig ist, oder wie sagt noch die Braut, ich sagte, was ist, wenn der Bräutigam kommt und die Braut wartet nicht? Und Marita, meine Frau, sagte dann, ja, eine Braut, die nicht auf den Bräutigam wartet, ist ja gar keine Braut. Da habe ich gesagt, das ist richtig, sie ist gar keine Braut, sondern eine Braut wartet. Eine Braut freut sich auf die Vereinigung, auf das Zusammenkommen mit ihrem Bräutigam. Wenn eine Frau nicht auf ihren Bräutigam wartet, dann oder eine Braut, auch wenn sie sich dann so nennt, dann ist sie keine Braut. Ich habe heute eine Fortsetzung oder einen Bereich, der auch sich damit befasst, damit, dass wir aufmerksam werden auf die Wiederkunft Jesu Christi. Mein Thema heute Abend ist, törichter Christ, was hast du mit deiner Lampe gemacht? Törichter Christ, was hast du mit deiner Lampe gemacht? Und das wollen wir uns anschauen. Wir lesen erstmal das Gleichnis, das Jesus gegeben hat in Matthäus 25, Endzeitreden, eines der Gleichnisse aus den Endzeitreden, Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Da sind mir vor einigen Monaten, während wir in unserer Leiterhauszelle saßen und ich weiß nicht, ob wir überhaupt an dem Thema oder irgendjemand hat da, glaube ich, was raus erwähnt und auf einmal war mir ganz klar, ach, das ist so und das ist so und das ist so, die Lampe ist das, auf einmal war das ganz deutlich und klar. Und als ich so fragte und nachdachte, was ist das Thema für heute Abend, dann wurden meine Gedanken auf diese Endzeitrede gelegt. Ich habe sie dann verfasst. Heute habe ich dann nochmal alles verfeinert und nochmal alles schön geschrieben. Also ich hatte den groben Leitfaden. Und dann habe ich dann die Predigt für heute abspeichern wollen. Und habe sie also, törichter Christ, was hast du mit deiner Lampe gemacht? Speichern. Und dann habe ich gesagt, das ist Paletti, ich habe gar nicht geguckt. Und dann das alte Thema, den alte Überschrift, den ich hatte, dann fragt der Computer, wollen Sie das speichern? Habe ich Nein gesagt. Und was habe ich? Um 14 Uhr heute hatte ich meine gesamte Predigt gelöscht. Total gelöscht. Das heißt, jetzt stehe ich hier, jetzt gibt's nichts. Und dann rief auch noch Marita und sagt, Herbert, Essen ist fertig. Dann habe ich gesagt, Schatz, ich kann nicht, meine Predigt ist weg. Aber vom Aufschreiben, ich kannte sie auswendig nur, sage ich mal, weil ich auch viele Dinge eingebaut habe, aber ich habe gesagt, Herr, wie soll ich das jetzt noch hinkriegen? Aber Gott sei Dank, der Herr ist ein Helfer, der Heilige Geist ein Helfer. Innerhalb einer halben Stunde hatte ich sie total im Sinn, habe alles aufgeschrieben, alles wieder eingebaut, original, so wie ich sie speichern wollte. Und jetzt habe ich dann wieder speichern wollen und dann merkte ich, das Fragezeichen, das wollte er nicht haben und das habe ich nicht bemerkt. Das heißt, er hat dann die neue Sache wieder nicht gespeichert. Aber dies, ich habe mir vorgenommen, wenn er mich fragt in Zukunft, alte Version speichern, ich werde immer Ja sagen. Und danach kriegt sie später eine gebatscht, ne? Und fliegt dann in den Papierkorb. So, also auf jeden Fall, sie ist komplett da. Und ich glaube, dass Gott uns dadurch auch wichtige Dinge sagen möchte. Und zum Mittagessen bin ich im Anschluss auch noch gekommen. Wer sagte, man sieht es? Nein, okay. Ach, Halleluja war das, okay. Matthäus 25, habt ihr es gefunden? Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen. Das Griechische sagt, es wird ähnlich sein. Ich zeige euch ein ähnliches Beispiel. Es ist nicht so wird es genau sein, sondern er sagt, ich lehne an etwas euch Bekanntes an, so ähnlich wird es sein. Dann wird es mit dem Reich der Himmel ähnlich sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen, also alle 10, auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Für mich war eine Frage immer auch auf uns bezogen. Das heißt ja nicht bei der Wiederkunft Jesu, dass wir da mit Laternchen in der Hand stehen und sagen, wir warten jetzt mit Laternchen und mit dem Ölkännchen. Und jetzt warten, was da kommt. Hat es ja alles schon gegeben, dass Leute sich weiße Klamotten angezogen haben, auf den Berg gestiegen sind oder auf ein Hochhaus und haben gesagt, jetzt holt er mich da ab. Und hinterher kamen sie nicht mehr mit weißen Klamotten vom Berg, sondern natürlich verdreckt und unverschwunden. Weil wir wissen nicht die Stunde, wenn Jesus kommt. Für mich ist die Frage, was diese Lampen sind. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber zuerst hier, 5 waren töricht. Das Wort töricht im Griechischen heißt moros. Moros bedeutet töricht, dumm, idiotisch, verrückt, närrisch. In Matthäus 5, 22 wird es in Bezug auf Personen gebraucht und als Schimpfwort wird More mit der Bedeutung gebraucht, hat es die Bedeutung Narr, Tor, Idiot, Verrückter oder Gottloser. Es drückt moralische oder gar geistliche Wertlosigkeit aus und ist eine schwerwiegendere Beleidigung als Raka. Dummkopf, Trottel. Jesus sagt, wer zu seinem Bruder sagt, Raka, Dummkopf, ist des höllischen oder ist des Gerichts und des höllischen Feuers verfallen. So, es ist dieses Moro, More ist noch schlimmer. Jesus sagt, wer also kein Öl mitnimmt, ist bescheuerter, beknackter, so will ich es mal in unserer Sprache sagen, als jeder Idiot. Man kann, muss schon ein Idiot sein, wenn man ohne Öl auf Gott wartet, auf Jesus wartet, auf seine Wiederkunft. So, also und während More auf das Herz und den Charakter abzielt. Das heißt, er sagt, 5 von ihnen waren töricht, 5 von ihnen, oder das heißt, 10 ist ja in der Bibel die Zahl für Ganzheit, für Komplettheit. Damit meint es die 10 Gebote, haben 10 Finger, 10 Zehen, also 10 ist immer Komplettheit. So, und Jesus meint, wenn er von diesem Gleichnis spricht, dann spricht er von der Komplettheit seiner Gemeinde, von der ganzen Gemeinde. Und er sagt, wenn er wiederkommt, dann wird es so sein, und in diesem Gleichnis sogar die Hälfte seiner Gemeinde wird dumm sein, wird töricht gewesen sein. Dieses Wort Morus, habe gelesen, es bedeutet Leute, deren Herz nicht in Ordnung ist, die einen schlechten Charakter haben. Die Hälfte dieser Jungfrauen waren Leute mit einem schlechten Herzen, mit einem nicht in Ordnung gebrachten Herzen, und Leute mit einem desolaten Charakter, so will ich es mal sagen, einem schlechten Charakter. Sie haben nie zugelassen, dass an ihrem Herz und ihrem Charakter Veränderung geschieht. Ja, sie gehören zur Gemeinde, sie gehören zu der Kirche Jesu Christi, ja, sie sind von neuem geboren, ich zeige euch das nachher auch noch, aber sie sind stecken geblieben irgendwo am Anfang, vielleicht auch in der Mitte, oder haben vielleicht sogar gewisse Dinge wieder gelassen, aufgehört und sind jetzt nach der neuen Geburt in das Alte einfach wieder zurückgegangen. Und Jesus sagt, sie sind Leute, die töricht sind, die also einen schlechten Charakter haben, die einfach, obwohl sie wiedergeboren waren, ihr Leben weiterlebten wie bisher. Und er nennt sie töricht. Jesus sagt, das sind törichte Menschen, Menschen, wie ich schon sagte, töricht, dumm, idiotisch, verrückt, gottlos, eigentlich in ihrer Haltung gottlos, und sie sind, ihr sogenanntes geistliches Leben drückt moralische und sogar geistliche Wertlosigkeit aus. Das heißt, man spielt wahrscheinlich eher sein Christsein, als dass man es lebt. Seid ihr noch mit mir? So, also sind diese Törichten. Und 5 Törichten, 5 von ihnen waren klug. Das Wort heißt Phronismus. Und es bedeutet klug. Das kommt von dem Wortstamm Phren. Phren bedeutet Leute, 5 waren mit Verstand, mit Einsicht. Es bedeutet im positiven Sinn, sie waren einsichtsvolle, verständige Leute. Und sie waren auch praktisch klug bei der Regelung ihres Lebens. Praktisch klug bei der Regelung ihres geistlichen Lebens. Sie lassen Dinge nicht einfach auf sich zukommen. Was ihr geistliches Leben angeht, das bringen sie in eine gewisse Ordnung oder auch Unterordnung zu Gott, in einen praktischen Lebensstil zu Gott, und lassen das nicht einfach so auf sich zukommen. Das sind Leute, die mit Vernunft ihr geistliches Leben leben. Und was sagt die Schrift? Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit, wörtlich steht da, der gesunden Vernunft. Heilig Geist geschenkte Vernunft ist eigentlich, was es da sagt. Eine vom Heiligen Geist geschenkte Vernunft. Jeder Gläubige, der wiedergeboren ist, bekommt bei seiner Wiedergeburt diesen neuen Geist von Gott, der Liebe, der Kraft und auch der geistlichen Vernunft. Dinge klar, göttlich und geistlich zu sehen. Jetzt aber stellt Jesus fest, in dem Gleichnis, die Hälfte seiner Leute gehen nicht auf dieses Geschenk des Auslebens, der Liebe und der Kraft und geistlicher Vernunft, dass das ihr Leben prägt und dass sie danach auch ihr Leben gestalten. Sie gehen nicht darauf ein, sondern sie leben einfach in den Tag. Aber die Hälfte sie lassen sich darauf ein und sie setzen das auch um, was der Herr ihnen gegeben hat, dann geschenkt hat. Und dann heißt es, denn die Törichten nahmen ihre Lampen aber nahmen kein Öl mit sich. Das Wort Öl, es gibt noch ein anderes Wort für Salbe, aber hier ist das Wort Öl. Das Wort Öl hier heißt Elaion. Elaion ist Öl. Ursprünglich wurde dieses Wort nur für Olivenöl verwendet. Es wurde auch genannt das Öl der überschäumenden Freude. Das Öl, sie nahmen mit sich das Öl der überschäumenden Freude, Elaion Agaliaseus. Das bezeichnet die belebende und beglückende Wirkung des Heiligen Geistes, der durch das Öl versinnbildlicht wird. Es waren also Leute, die also nicht nur wiedergeboren waren, sondern die sagten, ich will den Heiligen Geist haben und den Heiligen Geist empfangen. Und sie erfreuten sich an der übernatürlichen Gegenwart und Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Sie freuten sich darin und sie hatten überschäumende Freude, oder diese überschäumende Freude, die der Heilige Geist schenkt, die nahmen sie für sich an, die ließen sie auch an sich wirken und durch sich wirken und gaben sich bewusst hinein. Wie Öl in der Lampe Licht spendet, so erleuchtet der Heilige Geist die Herzen der Gläubigen, damit sie erkennen, dass sie Gott in Jesus Christus brauchen. Die kluge Braut weiß, ich brauche meinen Jesus, ich brauche meinen Bräutigam, ohne ihn komme ich nicht zurande, ich komme ohne ihn nicht zurecht, ich werde mein Ziel nicht erreichen ohne ihn, ich brauche ihn. Das weiß die kluge Braut. Während die törichte Braut, sie versucht religiös zu sein, zu basteln, irgendwie ihr Glaubensleben nach ihrer Fasson zu gestalten, in Unreinheit zu leben, und dergleichen und so fort. Und sie ist eigentlich dann keine wahrhafte Braut. Wir sagten letztes Mal, dass der Heilige Geist und der Herr Jesus selber uns ermutigt, ständig zu sagen, komm, Herr Jesus, ja, komme bald. Und ich sagte auch, es ist reinigend für uns, wenn wir so beten und den Herrn so einladen in unser Leben. Und wer diese Hoffnung auf Jesus hin hat, der reinigt sich selbst. Der reinigt sich selbst. Und je mehr, ich sagte es letzten Sonntag, ich habe vor vielen Jahren, das sind ja eigentlich Jahrzehnte, dann schließe ich immer wieder über diese Aussagen, dass der Herr erscheinen wird für die, die ihn erwarten, und dass der Herr für die erscheinen wird, die ihn lieb haben. Also war für mich die logische Konsequenz irgendwie, wenn ihn jemand nicht erwartet, wird er ihn auch verpassen. Und wenn jemand seine Wiederkunft nicht lieb hat, ist er auch kein Wartender. Das heißt, er wird tatsächlich die Wiederkunft irgendwie verpassen. Das hat mich vor Jahren immer wieder beschäftigt. Und dann las ich, dass die Gemeinde, die Braut Christi sagen soll, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und ich weiß damals, Jahrzehnte zurück, da war ich jung. Ich verstehe die Dinge, die auch heute Leute bewegen. Gestern kam jemand nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, Herbert, ich will nicht beten, komm bald, Herr Jesus, ich will vorher heiraten. Ich sag, mein lieber Freund, ob du es nun betest oder nicht, er wird trotzdem kommen, wann er will. Darauf wird er gar nicht eingehen, wenn du sagst, bleib noch, ich muss erst heiraten. Denn das wird es zu jeder Generation geben. So, komm bald, Herr Jesus. Und ich weiß, ich habe damals einfach, weil der Herr sagt, wir sollen das tun, wir sollen so beten. Und dann las ich, dass wer so betet und diese Hoffnung der Wiederkunft in sich trägt und seinen Erscheinen auch lieb hat, der fängt an, sein Leben zu klären. Der fängt an, sein Leben in Ordnung zu bringen. Und ich habe damals ganz trocken einfach gebetet, komm, Herr Jesus. Gemeint habe ich es nicht wirklich vielleicht, denn ich hatte ja noch viel vor. Aber komm, Herr Jesus. Also komm, Herr Jesus. Aber ich habe das immer wieder gesagt, komm, Herr Jesus. Und dann heißt es, komm schnell, Herr Jesus, steht da geschrieben. Also habe ich gesagt, okay, der Herr sagt, ich soll das so beten, das ist Gebet. Ich meine, wir beten ja auch, Vater unser, du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel. Ja, wir kennen das, ja. Aber komm, Herr Jesus. Da war nicht jetzt, oh, eine Leidenschaft, jetzt kommt er. Nein, komm, Herr Jesus, weil er sagt, bete, komm. Und das fing ich an zu beten, ganz einfach. Und ich merkte auf einmal, wie sich meine innere Haltung dadurch veränderte, in Bezug auf mein Leben mit Gott und mein Leben oder auch auf seine Wiederkunft hin. Und heute ist es so, dass es über die Jahrzehnte, Jahre ist das normal geworden. Immer wieder, wenn ich darauf stieß, betete ich, oder der Heilige Geist hat mich sich erinnert, komm Herr Jesus, ja komm schnell. Heute ist es so, ich bin im Alltag irgendwo unterwegs und auf einmal merke ich, aus dem Inneren kommt es heraus und ich spreche aus wie, ich freue mich so, dass du bald kommst. Ich warte auf dich. Komm schnell, Jesus. Ich freue mich, wenn du kommst. Das ist nicht so, was man früher anfing, einfach zu sagen, komm Herr Jesus, weil er sagt, so soll die Braut sprechen. Der Geist und die Braut sprechen. Komm, wir sollen das sagen, komm. Das ist, was der Herr sagt, Offenbarung am Schluss, hebt das nochmal verstärkt hervor. So, und heute ist das so, ich freue mich, dass du kommst. Nicht, weil ich diese Welt verlassen möchte. Nein, genau genommen möchte ich noch einen ganz Teil Gemeinden gründen. Das möchte ich. Von daher würde ich sagen, wart noch ein bisschen ein paar Gemeinden gegründet habe. Aber das ist ja nicht, was ich beten soll, wart noch mal. Sondern ich soll ja beten, komm. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Und das ist es so, ich möchte, dass du aus dieser Adventszeit herausgehst in die Weihnachtszeit mit diesem, komm, Herr Jesus, ich warte auf dich, ich freue mich, wenn du kommst. Und dann im neuen Jahr werden wir auch mit der Jahreslosung reingehen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Wir merken, der Heilige Geist lenkt uns in die Richtung. Wenn wir denken an Hanna und Simeon, die bei dem ersten Erscheinen Jesu im Tempel warteten, sie beteten dort jeden Tag und Hanna verbrachte Tag und Nacht sogar ihre Zeit dort. Und sie merkten, die wartend waren, die auf den Messias warteten, die bekamen auch mit, da als er kam. Der Rest, der ganze Klerus, die ganze Geistlichkeit bekamen es nicht mit. Und dann heißt es, diese Hanna, sie ging dann hin und Simon, sie gingen hin und sagten es allen in Jerusalem und im Umfeld, sie sagten es allen, die auf den Messias warteten. Es gab also Leute in diesem ganzen Gläubigsein, gab es Leute, die warteten aktiv, zielausgerichtet, wann kommt er wieder? Wir warten, dass du erscheinst, mein Messias. Und das wird in der Endzeit sein, so ist es, wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Er wird für die erscheinen, die sagen, ich warte, dass du kommst. Und die werden ihn auch nicht verpassen. Und es gibt keinen einzigen auf dieser Erde, der Jesus verpassen muss. Jeder kann sich vorbereiten, hallo? Jeder. Jeder kann sich vorbereiten. Okay, so, das war ja auch unser Monatsspruch hier. Jesus sagt, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die Predigt kommt auch noch ins Internet. Sie nahmen Öl mit sich. Sie hatten den Heiligen Geist. Sie waren ausgeliefert, ausgerichtet auf ein Leben für und mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Wir sehen auch, dass auch sie müde wurden. Sowohl die kein Öl hatten, sogar die also nicht diese überschäumenden Freude des Heiligen Geistes kennen, auch sie wurden müde. Aber es war ein Unterschied. Wenn sie in ihrer Müdigkeit erwachten, war diese Frische des Heiligen Geistes, diese überschäumende Freude des Heiligen Geistes wieder präsent. Sie war wieder da. Sie mussten das nicht erst ankurbeln und herbeiholen. Es war präsent, auch wenn sie aus einer Müdigkeit sich erhoben. Für mich war dann die Frage, oder es schoss da in unserem Leiter treffen mir so in den Kopf, die Lampen, ich dachte, was ist die Lampe? Und auf einmal wusste ich, was die Lampen sind. Lass uns mal anschauen, was die Lampe ist. Sprüche 20, Vers 27. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte oder Lampe des Herrn. Durchforscht alle Kammern des Leibes. Auf einmal wusste ich es. Es waren die wiedergeborenen Leute. Es waren die Leute, die von neuem geboren waren, die Jesus in ihr Leben aufgenommen hat, haben. Der Geist eines jeden Menschen, den bezeichnet die Bibel als Lampe, als Leuchte. Sowohl den Geist des Ungläubigen als auch des Gläubigen. Unser Geist, wir wissen, vielleicht für die es unbekannt ist, die Schrift sagt, wir sind ein dreigeteiltes Wesen. Euer Geist, 1. Thessalonicher 5, 23, euer Geist, Seele und Körper werde unsträflich bewahrt auf die Wiederkunft Jesu Christi. Euer Geist, Seele, Körper. Wenn jemand in neuen Sprachen redet, dann betet mein Geist, sagt die Bibel. Im Geist reden wir Geheimnisse. Das heißt, mein Geist bekommt vom Heiligen Geist die Worte und spricht sie. So. Und jetzt sagt die Bibel, dieser mein Geist, wenn ich Jesus in mein Leben, also der Geist aller Menschen, die ohne Christus leben, deren Geist ist finster. Er hat keine Verbindung, keine Beziehung zu Gott. Und das nennt die Bibel tot. Deshalb sagt es auch, der Geist dieser Menschen ist tot. Obwohl er in Wahrheit lebendig ist, aber er ist tot für Gott. So, jetzt nehmen wir Jesus in unser Leben auf. Und der Heilige Geist, so steht es drin, bringt Gottes Licht, Gottes Samen in unseren Geist. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt, von neuem geboren. Auf einmal sind wir nicht mehr verfinstert, sondern Gottes Licht ist in unseren Geist gekommen. Und wir können jetzt anfangen, mit Gott zu kommunizieren, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und wir beginnen auch die Dinge Gottes zu verstehen. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch, der nicht wiedergeboren ist, kann göttliche Dinge nicht verstehen. Einem Ungläubigen in der Evangelisation göttliche Dinge einhämmern zu wollen, ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Du predigst die Wahrheit und erwartest, dass der Heilige Geist eine Offenbarung, eine Erleuchtung gibt. Jesus sagt, du wirst predigen und der Heilige Geist wird überführen, überzeugen. So, du predigst, der Herr überzeugt. Das ist eigentlich eine gute Arbeitsteilung, finde ich. Das erspart uns auch viel Mühe und viel Energie. Der Heilige Geist überführt. So, der Geist des Menschen ist also eine Lampe des Herrn, durchleuchtet alle Kammern des Leibes. Paulus geht in 1. Korinther 2,11 und greift das auf und sagt, wer von uns Menschen weiß, was des Menschen ist, oder was im Menschen ist, aber wörtlich, was des Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also, ein Hund weiß nicht, dass er Schlund und Nieren und was weiß ich für Innereien hat. Ein Herz hat, das weiß er nicht. Weil ein Tier hat nur, ist ein Wesen aus Körper und Seele. Aber der Mensch ist ein Geist, Seele, Körperwesen. Geschaffen nach dem Bild Gottes. Gott ist Geist. Und Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Wir sind Geistwesen. Deshalb steht auch im Prediger am Schluss, wenn wir sterben, wird unser Leib, unser Körper beerdigt und unser Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. So, wenn, also der Körper ist, oder der Geist ist die Lampe Gottes in unserem Innern. Und Paulus sagt, durch unseren Geist wissen wir, was in uns ist. Du weißt, was du in dir hast. Einem Hund kannst du das beibringen und ihm die Bücher darüber vorlesen, was alles in ihm ist. Er wird es trotzdem nicht kapieren. Ja? Du kannst ihm alles Mögliche erzählen. Du kannst vor einem Hund sitzen, ach du lieblicher, wunderbarer Hund, und er wird sich freuen. Und du kannst ihm auch sagen mit schöner Stimme, du bist die letzte Kröte, die auf meinem Grundstück rumläuft. Der wird sich auch freuen und mit dem Schwanz wedeln, weil er hört es an deiner Stimme. Aber sag mal einem Menschen, der deine Sprache versteht, ach, du bist so ein netter Mensch, ich freue mich, dich zu sehen. Und sag ihm mal mit der gleichen Stimme, und weißt du, eigentlich denke ich, du bist der letzte Schlumpi, der hier rumkriecht. Ja, dann wird er nicht mehr wedeln. Dann wird er sich nicht mehr freuen. So, der Mensch weiß, was in ihm ist, durch seinen Geist. Denn wer von den Menschen weiß, was des Menschen ist und was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gottes oder Gott, wörtlich Gottes ist, als nur der Geist Gottes. Der Geist Gottes weiß um die Dinge Gottes, und Jesus sagt, er wird vom Vater nehmen, von mir, also von Jesus nehmen und euch offenbaren, euch verkündigen. Sprüche 13, Vers 9 sagt, das Licht der Gerechten, also die Lampe der Gerechten, brennt fröhlich. Brennt deine Lampe fröhlich? Also der Wiedergeborene, dessen Geist kann in Fröhlichkeit sehen. Was wir erst hatten mit dem Öl, warum? Er hat das Öl des Heiligen Geistes in sich. Wir sind gerechtfertigt, wir haben das Öl des Heiligen Geistes und wir können mit überschäumender Freude glücklich dem Herrn nachfolgen. Sprüche 21, Vers, das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gottlosen erlischt. Da ist Finsternis. Sprüche 21, Vers 4. Stolz der Augen und Hochmut des Herzens. Die Leuchte der Gottlosen ist Sünde. Die Lampe also der Gottlosen ist Sünde. Wir haben gesagt, es ist finster, aber es ist auch Sünde. Wir wissen von der Bibel her, das Wort Sünde bedeutet Hamartia. Hamartia bedeutet Zielverfehlung. Somit sagt der Herr, der Geist des gottlosen Menschen, der ohne den Herrn lebt, ist finster und deshalb hat er auch keine Orientierung, keine göttliche Orientierung im Leben und deshalb verfehlt er das Ziel. Hamartia, Zielverfehlung. Deshalb, weil nicht Gottes Licht in seinem Geist ist. Die Lampe des Gottlosen ist finster und deshalb die Leuchte des Gottlosen ist Sünde. Die Lampe ist also Zielverfehlung. Sie gibt falsche Lichtsignale aus. Noch Sprüche 24:20. Denn für den Bösen gibt es keine Zukunft. Die Leuchte oder die Lampe der Gottlosen erlischt. Wir sagten am Anfang, Sprüche 20:27, der Geist des Menschen ist die Leuchte, die Lampe des Herrn. Also diese Jungfrauen, sie waren alles wiedergeborene Leute. Der Herr spricht also von der Gesamtheit seiner Gemeinde, seines Leibes und sagt, sie sind alle, die zu mir gehören, zumindest sich mal entschieden haben, mir zu folgen und von neuem geboren wurden. Aber irgendwo sind in diesem Gleichnis die Hälfte der Leute nicht dabei geblieben und verpassen deshalb den Bräutigam. Deshalb sagt der Herr am Schluss auch dieses Gleichnisses und auch bei den verschiedenen anderen, er sagt, sei bereit, werde bereit. Eigentlich ist es so, wir werden aufgefordert, bereit zu sein, und ich lese es euch gleich noch, und andererseits wird auch klargestellt, dass wir auf einem Weg, in einem Prozess des Bereitwerdens laufen. Das heißt, da gibt Leute, die haben gesagt, grundsätzlich, ich bin bereit für Jesus. Aber dann schauen sie sich an und sagen, oh wei, an allen Ecken und Kanten kracht's noch bei mir, da hängt's noch, da hakt's noch. Und deshalb werden wir bereit gemacht. Einmal sind wir bereit von der Entscheidung, die wir treffen, und zum anderen lassen wir uns, wenn du so willst, bereiter machen. Updaten. Auf den neuesten Stand bringen. So, und da sagt er, sei bereit, werde bereit. Matthäus 24:42 heißt es, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Fünf in diesem Gleichnis hatten es verpennt. Die anderen waren auch müde geworden. Aber sie hatten die Frische und Erfüllung des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Wacht also, ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Von jenem Tag aber, Matthäus 24:36, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Lassen Sie mich hier einen Einschub machen, der dir helfen kann, auch in Gesprächen, ganz besonders mit Leuten, die Salafismus-Anhänger sind oder auch diese, wie heißt diese Bruderschaft, Ägypten, Muslimbrüderschaft, genau, die Muslimbrüder. Pierre Vogel ist für viele ein Begriff, ist ein Begriff für manche. So, er geht ja ganz stark gegen das Christentum vor, er ist ein Salafist. Das sind diese extremen Leute, die die Scharia einführen wollen und die Deutschland auch entchristianisieren wollen. Ich hatte mir mal einen Videoclip von ihm angeschaut. Und in diesem Videoclip, da steht er auf irgendeinem Marktplatz, da haben sie so eine Bühne aufgebaut und dann predigt er seinen radikalen Islam. Und während er predigt, geht ein junger Christ vorbei und ruft, Jesus ist der einzige Weg oder irgendwas, auf jeden Fall propagiert er Jesus. Und Per Vogel sagt, er ist ja ein gewandter Redner und du musst richtig zur richtigen Zeit auch zuschlagen, wenn du was sagen willst, weil er versucht ja die Worte im Mund rumzudrehen, wenn man auch mit solchen Leuten zu tun hat. Und er sagt zu dem Christen, du musst da nicht rumschreien, komm auf die Bühne, du kannst frei über deinen Glauben hier oben reden. Der junge Christ geht hoch, stellt sich auf die Bühne und er kommt aber nicht zum Reden, weil Per Vogel fragt ihn gleich, du sagst also, Jesus ist Gott. Ja, er ist Gott, er ist Gottes Sohn und er ist Gott. Gott ist doch allwissend, oder? Ja, Gott ist allwissend. Du würdest also sagen, Jesus ist allwissend, sagt der Christ. Ja, das würde ich sagen. Dann sagt er, du bist ein Lügner nach dem Motto, denn es steht geschrieben, dass Jesus nicht alles weiß. Nur der Vater weiß die Stunde seiner Wiederkunft, Jesus selber nicht. Also ist er nicht allwissend, also kann er nicht Gott sein. Nur, und dann bekam er auch keine Gelegenheit mehr und wurde abgefertigt. Da habe ich gesagt, das wurmt mich jetzt. Das ärgert mich. Und habe ich gesagt, Herr, irgendwas stimmt an dieser Sache doch gar nicht. Und der Heilige Geist hat mir gleich auf die Sprünge geholfen. Und zwar sagt der Herr, klar, als Jesus auf der Erde war, da war er Mensch wie wir. Er war angewiesen auf geistliche Offenbarung wie du und ich. Er sagt, ich kann nichts tun. Vorher hat er die ganze Welt geschaffen. Die Bibel sagt, die ganze Welt, das Universum ist durch Jesus geschaffen, richtig? Und jetzt ist er auf der Erde und er sagt, ich kann nichts tun, ohne dass ich meinen Vater sehe, was ich meinen Vater tun sehe, tue auch ich. Was ich ihn rede und höre, rede ich. Und wenn mein Vater mir eine Offenbarung gibt, diese Offenbarung gebe ich weiter. Aber ich, von mir aus kann ich nichts tun, sagt er, nichts. Und im Johannesevangelium, mehrfach, immer wieder, ich kann nichts tun. So, und da war mir klar, er war in der Ewigkeit, allwissend, hat alles geschaffen, er ist der Schöpfer aller Dinge, so sagt es Gott selber. Und so steht es auch im Kolosserbrief, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und so weiter. Und dann kam er auf die Erde als Mensch. Und jetzt war er nicht mehr allwissend, denn dann hätte er uns gegenüber einen Vorteil gehabt. Er war Mensch wie du und ich, angewiesen wie jeder Mensch auf den Heiligen Geist, auf Gott, auf die übernatürliche Führung. Aber dann, bevor er zum Himmel fährt, was sagt er seinen Jüngern? Leute, jetzt ist mir gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt. Alles ist mir von meinem Vater jetzt übertragen worden. Er ist der Retter, er ist der Erlöser, der Arzt, der Heiler. Aber die Schrift sagt, er wird auch mal der Richter sein. Und dann schauen wir doch in die Offenbarung rein. Als das Buch mit den 7 Siegeln geöffnet wird. Wer öffnet dieses Buch? Wer lüftet die Geheimnisse und die Dinge, die dort stehen, die Johannes dann nicht aufschreiben darf? Jesus. Jesus ist im Moment in der Stellung, dass er alles wieder weiß. Weil er ist jetzt, er ist nicht nur Menschensohn, sondern auch Gottes Sohn, der im Himmel ist. Also wenn ihr mit Leuten zu tun habt, müsst ihr sagen, während der Erdenzeit, ja, er war Mensch wie dir. Er hat sich gedemütigt, unterworfen. Er wurde so ein Mensch wie du einer bist, wie ich einer bin. Aber jetzt ist er zu Gott gefahren und jetzt ist er wieder in göttlicher Eigenschaft und Qualität und mit allem unter da vertreten. Und er, Gott hat ihm alles übertragen. Und das heißt, am Schluss, wenn alle Dinge zum Abschluss gekommen sind, die zum Abschluss kommen müssen, dann wird Jesus an dem Vater die Dinge zurückgeben. Aber Jesus zurzeit ist voll allwissend. Nur während der Erdenzeit war er nicht allwissend. Habt ihr verstanden? Konntest du mir folgen? So, das sind Dinge, die wichtig sind, die wir wissen müssen, auch Auseinandersetzungen mit Leuten. Neulich sagte mir jemand, ich habe Salafisten getroffen und die haben gesagt, so und so, genau was ich euch erzählt. Und dann sage ich, dann hättet ihr ihnen genau das sagen sollen und dann wäre die Sache geklärt worden. Seid bereit, werde bereit. Als er auf der Erde war, wusste er es nicht. Den Engeln hat Gott es nicht gesagt und Jesus auch nicht gesagt. Sie stehen nur bereit, wenn der Herr sagt, jetzt geht's los. Und dann werden sie in ihre Position gerufen, des Gerichtes und dergleichen. Dann heißt es weiter, Lukas 12, 40, auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Seid bereit. Dieses Seid hat mich dann interessiert. Seid. Was tue ich dabei? Was geschieht? Und das Wort im Griechischen heißt ginomai. Das Wort ginomai bedeutet auch werden. Werden. Also eigentlich müsste man sogar auch ihr werdet bereit. Oder seid bereit, werdend und so weiter. Dieses Wort ginomai werden bedeutet, kommt von geino oder geno, bedeutet formen, etwas formen, Töpfer formt den Ton, oder gebären. Es bedeutet gemacht oder geformt werden, zu etwas gemacht werden. Und Jesus sagt hier also, wenn er sagt, seid bereit, es gibt Stellen, die sagen, dass wir selber die Position der Bereitschaft einnehmen sollen. Und zum anderen sagt er aber auch, und bleibe in einem Prozess des Formens. Lass es zu, dass ich dich forme, dass ich dich fertig mache, dass ich dich bereite. Das sagt auch die Schrift, er selber heiligt sich ein Volk des Eigentums. Und er selber, sagt auch die Schrift, reinigt seine Braut von allen Flecken und Runzeln. Wenn wir es zulassen, eine Braut, die es nicht zulässt, kann auch nicht dann gereinigt werden. So, es ist also wichtig, dass wir hergehen und sagen, Herr, einmal ich bin bereit, ich erwarte dich, ich freue mich auf deine Wiederkunft und ich möchte, Herr, dass in diesem Prozess des Wartens, dass du mich formst, dass du mich passend machst, dass du aus mir den Mann, die Frau machst, die Braut machst, wenn du so willst, dass du aus mir den Mann, die Frau machst, wie du es dir vorstellst. Ich will mich nicht formen nach eigenem Willen und Gutdünken. Ich will ein Kind Gottes, ein Jünger Jesu sein, den du formst in das Bild, wie du ihn gerne haben möchtest. Ich möchte, um es ganz religiös zu sagen, wie auch die Schrift es sagt, verwandelt werden in dein Bild. Hallo? So, wenn wir aber das nicht zulassen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Wir schauen weiter erst einmal. Wichtig ist für uns, dass wir in Gott gewollte Wege uns auch hineinbegeben, weil die Schrift fordert uns auf und sagt, betrübe nicht den Heiligen Geist. In Epheser 4,30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Das Wort betrüben, wie es bei uns wiedergegeben heißt, lypeo. Lypeo bedeutet trauern, jemanden betrüben, jemand traurig machen, Betrübnis in seinem Leben verursachen. Also wörtlich heißt es, macht den Heiligen Geist in eurem Alltag nicht traurig. Bringt ihn nicht dazu, in Betrübnis zu kommen. Und ich habe gedacht, wie manches Mal in meinem Leben, auch sicherlich in deinem Leben, mag es so gewesen sein, dass der Heilige Geist sagt, ich bin so traurig, wie du dich verhältst. Ich bin so traurig über den Weg, den du gerade gehst. Du hast mich betrübt. Und wir wollen ja eigentlich Leute sein, die Gott wohlgefallen. So der Mensch, der wartet, der geht auch in diese Ausrichtung rein und sagt, ich möchte in meinem Leben, in meinem Alltag, den Heiligen Geist nicht traurig stimmen, wenn er es mit mir zu tun hat. Wenn er mich begleiten muss, weil die Bibel sagt, er ist unser Helfer, er ist unser Lehrer. Überleg mal, er will uns helfen und wir schlagen unsere eigenen Wege ein. Wir wissen es besser als er. Wir wissen es besser und wir machen unser Ding. Und der Heilige sagt, ich bin traurig, schade, das betrübt mich. Ich hätte dir so gern geholfen, aber es macht mich traurig, dass du dich schlauer findest als mich. So, er ist unser Lehrer. Er will uns unterweisen, während wir das Wort studieren und wir entscheiden uns, das Wort gar nicht erst zu lesen. Und er sagt, ich bin traurig, ich würde dir so gerne Dinge offenbaren und dir Dinge zeigen, die für dein Leben wichtig und notwendig sind. Würdest du doch mein Wort lesen, dann könnte ich es dir zeigen. Aber, und manchmal lesen wir vielleicht das Wort und dann machen wir hirngespinstige Selbstauslegungen und Darstellungen. Und der Heilige Geist sagt, ich bin traurig. Eigentlich bin ich betrübt, das betrübt mich. Eigentlich bin ich dir zur Seite gestellt, um dir zu helfen. Ich bin dir zur Seite gestellt, damit du vollkommen wirst. Ich bin dir zur Seite gestellt, damit du heil wirst, dass du deine Gerechtigkeit lebst und genießt. Und ich bin dir zur Seite gestellt, dass du mit überschäumender Freude, Eleion, wie habe ich das gesagt? Schwieriges Wort ist das für mich. Eleion agaliaseos. Mit überschäumender, belebender, beglückender Freude mir folgst. Das habe ich für dich geplant. Aber was sagt die Schrift an anderer Stelle? Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege, deiner Ideen und sagst nicht, ich lasse es und deshalb hast du so viele Probleme im Leben. Deshalb funktionieren die Dinge nicht. Betrübe nicht den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt sind, versiegelt worden sind, auf den Tag der Erlösung, das meint auf diese Entrückung hin. Der Heilige Geist hat auf uns seinen Stempel, den göttlichen Stempel gedrückt und hat gesagt, du gehörst zur Braut, du gehörst zu Jesus, du gehörst zum Himmel. Und jetzt sagt er, betrübe diesen nicht, verletze nicht das Siegel, das auf dich gedrückt wurde. Lass es zu, dass der Siegelführer und der das Siegel auch geprägt hat in deinem Leben, dass er auch die weitere Prägung und Formung in deinem Leben vorantreiben kann oder vornehmen kann. Da ist nichts mit eigener Werkgerechtigkeit. Da ist etwas mit Hingabe zu tun, mit sich ausliefern und sagen, ja, ich will es, ich will, mein Gott, um alles in der Welt, ich will, dass du mich formst in dein Bild. Das will ich. Und ein anderer wichtiger Punkt, da sind wir wieder bei den Jungfrauen. Lösche deinen Geist nicht aus. Wir haben gesagt, die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Unser Geist erlischt. Die Lampe, der Geist des Menschen ist die Lampe des Herrn. Das heißt, ein Wiedergeborener kann wieder total in Finsternis gehen. Petrus in seinen Briefen schreibt sehr eindeutig darüber, Judas in seinem Brief schreibt sehr eindeutig darüber. Und Paulus sagt in 2. Timotheus an den Timotheus und sagt, in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, werden furchtbare Zeiten sein, grausame Zeiten sein. Das Wort heißt, Zeiten sein, diese Zeiten werden geprägt von Menschen, mit denen schwer umzugehen ist. Die alles besser wissen in der Welt. Die Leiterschaft auch nicht achten. Ich spreche nicht von Hierarchie und von Tyrannei und Beherrschen von Gläubigen. Nein, aber die Bibel sagt, Gott hat Leiterschaft gesetzt. Und Gott sagt, du sollst deinen Bruder und deine Schwester ehren, richtig? Du sollst sie ehren. Aber er sagt, deine Leiterschaft sollst du doppelt so viel ehren. Wenn du deinen Mitbruder und Mitschwester ehrst, deinen Leiter ehre doppelt. Leiter sollen doppelter Ehre würdig sein. Doppelte Ehre erhalten. Das ist es, was der Herr wünscht. Das heißt, dein Hauszellleiter, das ist nicht irgendein Hannepampel. Dein Hauszellleiter ist eine von Gott, oder die Hauszellleiterin, eine von Gott gesetzte Persönlichkeit. Du ehrst ihn oder sie und alle in deiner Hauszelle auch. Aber die Bibel sagt, dass deinen Hauszeller, dein Leiter, der dir für diesen Bereich gesetzt ist, den ehre doppelt. Mehr, respektiere ihn, achte ihn. Nicht, dass sie seufzen müssen, sagt Gott. Und vor mich kommen und sagen, oh, sie machen mir so viel Schweres, Herr. Ich weiß nicht, wie ich mit diesen deiner Kinder weiter vorankommen kann. Gott sagt, wenn sie seufzen und vor mir kommen, dann ist das nicht gut für dich. Dann muss ich bei dir etwas unternehmen. Dann muss ich an dir handeln, denn du tust gerade etwas nicht Gutes. Ja. Und ich spreche nicht von Diktatur dergleichen. Nein, weil wir sind alle Brüder. Paulus sagt, wir sind Mitbrüder. Und doch zeigt die Schrift, dass eine Ehre auf des anderen ist. Die Bibel sagt, das ist ja beim Abendmahl, was wir haben. Wer den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, wenn du deinen Mitbruder und Schwester kritisierst und nicht ehrst, dann beurteilst du den Leib, kritisierst du den Leib verkehrt. Und die Bibel sagt, und wenn wir in solcher Haltung der Kritik das Abendmahl nehmen, dann sagt Paulus, deshalb sind viele unter euch krank und viele auch schwach und ein Gutteil sind vorzeitig entschlafen, das ist vorzeitig gestorben. Weil man mit einer falschen Haltung seinem Bruder und Schwester gegenübertritt, mit dem man zusammen den Körper Jesu Christi bildet. Lösche deinen Geist nicht aus. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. 1. Thessalonicher 5. Erste Thessalonicher 5, 19. Den Geist löscht nicht aus. Da geht es um das Miteinander auch den anderen zu achten, zu erbauen. Später geht er auch in einem Satz in Bezug der göttlichen Offenbarung, Geistesgaben und so weiter rein. Aber hier wird uns etwas gesagt, dein Geist löscht nicht aus. Die Bibel sagt vielmehr, dass wir unseren Geist füllen sollen. Ich weiß nicht, ob diese Predigt noch im Internet ist. Ich hatte das an einem Dienstagabend mal ausgeführt. In Epheser 5, Vers 18 heißt, berauscht euch nicht mit Wein, aus dem folgt Unordentlichkeit, sondern werdet voll Geistes, steht in unseren Übersetzungen. Wörtlich heißt es, werdet erfüllt im Geist. Und dann kommt die Anleitung, wie man im Geist erfüllt wird. Es geht also nicht um den Heiligen Geist da. Es geht in diesem Abschnitt geht es darum, um deinen Geist. Sondern werdet erfüllt im Geist. Indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern und so weiter singt. Ich lese es mal gerade. Epheser 5, 18, berauscht euch nicht mit Wein. Und Vers 19 auch gleich. Worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, werdet erfüllt im Geist. Wie werde ich selber voll im Geist? Indem ich komische Internetseiten anschaue, indem ich ständig kritisiere, ständig nörgle, richte. Nein, er sagt hier, das gibt einen anderen Weg dafür. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank. Das ist, da müsste es eigentlich heißen, sagt alle Zeit für alle. Also es geht ja um das Miteinander. Sprecht zueinander, erbaut euch gegenseitig. Sagt alle Zeit für alle dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also die Aufforderung ist, kritisiere nicht deinen Nächsten vor Gott, sondern danke Gott, dass du ihn hast. Du sagst, was für den komischen Typen neben mir soll ich danken? Ja, Gott sagt, danke mir. Danke, du könntest auch alleine sein und gar keinen haben. Dann wirst du sagen, Gott, schick mir die komische Type. Wobei ja immer noch nicht klargestellt ist, wer jetzt die komische Type ist. Das muss man ja auch noch angucken, nicht wahr? Wer ist der Komische oder die? So, wir denken, die anderen sind komisch und merken gar nicht, dass wir die Oberkomischen sind. So, also das müssen wir anschauen. So, er sagt, werdet erfüllt im Geist, indem ihr zueinander sprecht. Das heißt, auch in unseren Gebeten, Marita sagte es neulich Dienstag, eure Gebete, die ihr sprecht, sagt die Schrift. Gott sagt, die Gebete, die wir sprechen, sollen zur Auferbauung der anderen dienen. Ich weiß so diese Gebete. Herr, die Welt ist schlimm, mir geht's schlimm, alles geht einen Bach runter und ich glaube, ich kriege nie die Kurve. Ist doch erbaulich, oder? Das hebt dich hoch in himmlische Welten. Ja? Oder wie sagte mal jemand, ich habe es schon mal erzählt, als wir die erste Gemeinde gründeten, da kam immer jemand in den Gottesdienst und hat gesagt, oh, der Teufel, der war so mächtig wieder in dieser Woche. Und dann hat er erzählt, was der Teufel alles in seinem Leben gemacht hat. Und dann am Schluss seines Gebetes war, gelobt sei sein Name. Da fragtest du dich natürlich, wessen Name jetzt? Das ist ja klar, ne? Ich wusste natürlich, es ist der Herr. Heute würde ich ja so jemand nicht beten, dass ich würde ihn unterweisen und sagen, hör mal, du machst ja gerade Teufelsverherrlichung. Der Teufel ist so mächtig und was hat Gott? Also und dann kam manchmal nach dem Amen, kam dann noch, und mach mich heiß wie einen Ofen, dass er sich an mir die Finger verbrennt. Ja. So funktioniert das alles nicht. Seid brennend im Geist. Aber wie werden wir erfüllt im Geist? Indem wir zueinander sprechen. Psalmen, geistlich Lieder. Du wirst, kannst stark im Geist werden. Aber hier die Schrift sagt, hier in 1. Thessalonicher 5, 19, den Geist löscht nicht aus. Das Wort, was hier mit löscht übersetzt wird, kann auch mit dämpfen übersetzen. Dämpfe nicht den Geist. Lösche nicht aus. Es beginnt immer damit, dass wir in unserem geistlichen Leben anfangen, Dinge zuzulassen, die uns schädigen, die unseren Geist wieder beflecken. Das ist also durchaus möglich, dass wir unseren Geist wieder beflecken. So, den Geist dämpft nicht. Das heißt, du weißt, du bist wiedergeboren und du weißt, das ist nicht gut, worin ich versucht werde. Ich sollte das jetzt nicht umsetzen. Ich sollte das jetzt nicht tun, weil der in mir ist größer als der in der Welt ist. Aber Jakobus sagt, dann gibt es solche Leute, da ist die Furcht am Herrn weniger da, da ist eher ausgeprägt die Begierde, die Lust. Ich will das aber jetzt. Wie so kleine Kinder manchmal. Ich will's jetzt. Und dann tun wir das Verkehrte Und in dem Moment beflecken wir unseren neu gezeugten Geist. Und wenn wir wieder das Verkehr noch eins drauf tun und noch eins drauf tun und unser Leben nicht klären, dämpfen wir immer mehr unseren neugeborenen Geist und schlussendlich löschen wir ihn aus und sind wieder unerrettet. Und es gibt auch in Deutschland viele, viele Abgefallene, die heute nicht mehr gläubig sind, die nicht mehr Jesus nachfolgen. So, lösch deinen Geist nicht aus. Wir sind also in der Lage, und das ist ja, was die Jungfrauen hier sagen, gebt uns Öl, wir brauchen, ja, jetzt merken wir brauchen den Heiligen Geist. Ich finde immer schlimm, wenn Leute sagen, wir sind erlöst, was die Pfingstler und Charismatiker, wir brauchen nicht den Heiligen Geist. Doch, wir brauchen ihn, sonst kriegen wir nicht die Kurve, sonst kommen wir nicht ans Ziel, wenn er uns nicht führt und leitet und hilft und trägt und uns stützt auf unserem Weg, wenn wir schwach werden. Wir brauchen ihn, wenn wir trauern und wenn wir Schmerz oder Leid haben, dann brauchen wir ihn als Tröster. Wir brauchen ihn. Es ist vermessen zu sagen, wir brauchen ihn nicht. Es ist vermessen. So, der Heilige Geist, diese Frauen oder diese fünf Törichten sagen, jetzt merken wir, jetzt kommt der Bräutigam, jetzt ist die Stunde, aber wir haben kein Öl. Wir sind nicht mehr erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir erlöschen. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, der du hier bist oder im Internet bist, aber wenn du merkst, mein geistliches Leben ist am gedämpft dann, und du stoppst das nicht, dann wird dein geistliches Leben sterben. Dann wird es sterben. Und dann wirst du tatsächlich den Bräutigam verpassen. Weil er erscheint für die, die ihn erwarten, die seine Erscheinung lieb haben. Er erscheint für die. Und auch im Internet. Du musst diese Dinge klären. Und du musst dein Verhältnis zu deiner Gemeinde in Ordnung bringen. Du bist nicht dazu berufen, ein Kritiker der Gemeinden zu sein. Du bist dazu berufen, die Gemeinden zu stützen und aufzubauen, deine Hilfe anzubieten und dich reinzugeben und das Reich Gottes gemeinsam mit den anderen zu bauen. Wir können ihn auslöschen ich gehe zu dem Punkt über. Die Schrift sagt, jage der Heiligung nach. Jage der Heiligung. 2. Korinther 7,1 lesen wir erst einmal. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Hallo? Können wir also unseren Geist beflecken? Ja? Wir können unser geistliches Leben so beflecken, dass wir es dämpfen wieder und schließlich sogar unsere neue Geburt auslöschen und uns somit auch aus dem Buch des Lebens wieder hinaus katapultieren. Dort gelöscht werden. Können wir. Und da sind, ob das geschieht oder nicht, dafür sind wir verantwortlich. Wir müssen uns dem Heiligen Geist hingeben und uns formen lassen, umgestalten in sein Bild. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wir wollen in Heiligkeit, in Heiligung leben, auf dem Weg, bis er kommt oder bis wir von hier abgerufen werden. In welcher Art und Weise auch will. Es ist ja nicht nur bereit zu sein für die Entrückung, für die Wiederkunft Jesu. Der Tod kann einen auch mal ganz plötzlich zwischendurch ereilen. Und die Frage ist, bin ich dann bereit? Bin ich bereit, wenn ich sterbe? Bin ich bereit, wenn mich heute der Tod ereilt? Bin ich bereit? Bin ich bereit? Das ist eine wichtige Frage, die wir klären müssen. Lebe ich in Vergebung? Lebe ich in Heiligung? Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Hebräer 12,14. Jagt dem Frieden nach, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also es stammt nicht aus meiner Feder. Das sagt die Schrift, das sagt der Herr. Das sagt der Apostel, der den Hebräerbrief geschrieben hat. Jage nach dem Frieden gegen jedermann. Du bist in Unfrieden mit anderen Menschen. Hast du alles unternommen, damit Frieden herrscht? Wenn du es nicht unternommen hast, wenn es dir egal ist, ob andere Menschen mit dir im Unfrieden leben, dann bist du nicht bereit für seine Wiederkunft. Hallo? Wenn es dir egal ist, ob du im Unfrieden mit anderen bist, dann bist du nicht bereit. Und wenn du in dem Zustand stirbst, sagt die Schrift, wirst du den Herrn nicht schauen. Oder steht bei euch was anderes? Jage nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung. Ohne welche wird niemand den Herrn schauen. Steht es bei euch auch so? Ich habe es nicht erfunden. Manchmal wünsche ich mir, dass Dinge anders stehen würden. Aber weißt du, ich möchte es doch lieber so nehmen, wie es steht. Denn ich möchte ankommen. Ja, wir sind gerettet. Ja, wir sind wiedergeboren. Wir sind jetzt Gottes Gerechtigkeit. Wir sind jetzt, alle, die wir hier sind, wahrscheinlich ist es, denn du hast dich noch nicht bekehrt bisher, wir sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Wir sind jetzt im Reich Gottes. Aber die Frage ist, am Anfang, als du wiedergeboren wurdest und als du getauft, erfüllt wurdest mit dem Heiligen Geist, was ist seitdem daraus geworden? Ist ein Wachstum, die Bibel sagt, euer Zunehmen soll all offenbar werden. Ich sehe euer Wachstum, sagt der Apostel. Er schreibt aber auch an andere, er sagt an die Christen damals in Kreta, das sind faule Bäuche und so weiter. Denen muss man mal auf die Sprünge helfen, damit sie mal anfangen, gottgemäß auch die Dinge umzusetzen, die Gott ihnen geschenkt hat. Und er sagt dem Titius, da geh mal ganz, ganz ordentlich durch und komme auch mal nicht nur deinem Lehrauftrag, sondern auch deinem Erziehungsauftrag nach. Ich muss sagen, Erziehung würde ich gerne mal den anderen überlassen. Aber auch das gehört ja zu unserem Alltag, in unserer Nachfolge. Aber ermahnen, habe ich ja schon gesagt, bedeutet ja auch Parakaleo, den anderen an die Seite rufen und sagen, komm, ich will dich auf den richtigen Weg bringen. Jage nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Wir sehen also, den Geist löscht nicht aus und all diese Dinge, die wir angeschaut haben, und die Hälfte der Entrückungsgemeinde, weil Jesus spricht ja von dem Ende, diese 10 symbolisieren ja nur die Ganzheit der Christenheit, der wiedergeborenen Leute, die einmal erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Und er sagt in diesem Gleichnis, die Hälfte von ihnen, die lassen sich gar nicht ein auf das, was Gott ihnen geschenkt hat. Es ist ihnen egal, ob sie im Geist leben oder nicht. Es ist egal, ihnen egal, ob sie voll Geistes sind oder nicht. Und wenn andere hergehen und sagen, ja, ich bete und ich suche die Gegenwart Gottes. Ich verbringe Zeit in Gottes Gegenwart. Ich will mit dem Herrn leben. Und dann erleben diese Leute, wie Glück und Frieden und Erfüllung in ihrem Leben zu Hause sind. Und dann sind sie neidisch. Ja, wenn es mir so ging wie dem, dann wäre ich auch fröhlich. Weißt du, der andere fing an, seinen Geist zu füllen. Werdet erfüllt im Geist, werde voll in deinem Geist, indem du anfängst zu singen. Und deshalb singe ich den ganzen Tag. Ich habe seit langer Zeit kein Lobpreis mehr im Auto an, weil da werde ich immer nur bedudelt. Mal in Deutsch, mal in Englisch, mal in Spanisch. Aber ganz selten schiebe ich noch mal ein Lied an. Aber das, wenn ich dann merke, oh, das bringt die Richtige mich in die Anbetung zu Gott. Aber ansonsten singe ich selber. Wir haben gesagt, wie werden wir voll im Geist? Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Darabusha galabazunai. Herr Bakuana, ich preise dich, Herr. Da kommt irgendeine Hiobsbotschaft an dich heran. Danke, Herr, du bist größer. Du bist größer. Du spielst dem Herrn, du singst dem Herrn. Es scheint sich eine Katastrophe anzubahnen. Ich danke dir, Herr, du bist mein Schutz und meine Burg. Bei dir bin ich geborgen. Ich fürchte mich nicht. Ich vertraue dir. Wenn der seinen Geist nicht gefüllt hat mit Gottes Gegenwart, ich kann es nicht verstehen. Wieso muss ich das erleben? Warum passiert mir das? Es passiert dir, weil du versäumt hast, deinen Geist zu füllen. Hast es verpasst. Hast versäumt, den Geist zu füllen. Ich predige jetzt meistens ein bisschen lange. Freue mich dann immer, wenn jemand anders das auch anders bestätigt. Da kam so ein kleiner Junge, was weiß ich, also klein, 10, 12 Jahre. Da hatte ich gerade über eine Stunde gepredigt. Sagte Herbert, der Predigt war so gut. Schade, dass die nur so kurz sind. Schade, dass sie so kurz sind. Das hat mich ermutigt. Verstehst du? Okay, also schade, dass sie so kurz sind. Also, es geht in die Länge. Aber wir sollten viel Zeit in der Anbetung verbringen. Auch persönlich. Wir sagen, oh, wann ist endlich wieder Sonntag, dass ich wieder anbeten kann? hey, du darfst das auch am Montag. Funktioniert auch am Dienstag. Und sogar am Mittwoch. Und am Donnerstag. Und am Freitag, wenn du schon müde geschuftet bist. Weißt du, was das schön, wenn ich müde und K.O. bin? Und ich kenne das so richtig. Oh, du sagst, am besten liegen und jetzt mal erst nicht hochkommen. Und dann, oh, Rabashukarabachandarabasu. Oh, Shalabagarabagushamachalabasa. Denn wer in Sprachen betet, auch verbaut sich selbst. Der stärkt seinen Körper, steht geschrieben. Und viele, viele andere Sachen. 10 Dinge gibt es, die geschehen ganz besonders beim Sprachengebet. Oh, Rabascha. Paulus sagt, betet bei jeder Gelegenheit im Geist und macht das, haltet hierin auch an oder bleibt dabei für alle Heiligen. Und für mich, für ihn, sagt er. Bleibt für, betet für mich. Heute brauchst du natürlich nicht mehr für Paulus beten. Ist ja schon angekommen oben. Ich meine nicht, dass du da jetzt an der Bibel sitzt und so, oh, ich bete für Paulus, Herr, hilf ihm. Dass mir Freudigkeit gegeben werde, das den Mund aufzutun, das Evangelium zu verkünden. Oh Herr, mach dem Paulus den Mund auf, dass er Freudigkeit hat. Hallo, er hat den Lauf vollendet, er ist oben. Ja? Bete lieber, Herr, dass ich mein Maul aufmache wie er. Dass ich anfange zu predigen wie er. Dass ich auf die Straßen und an die Zäune und Hecken und Märkte gehe wie er. Das ist es, was wir beten. Herr, sende Arbeiter, hier bin ich, sende mich. Das ist es, was wir beten. Aber betet bei jeder Gelegenheit im Geist für alle Heiligen. Das heißt, ich bete nicht für meine Schwester, oder, oh Jesus, segne sie. Und ich könnte mir vorstellen, Herr, oh, was du mit ihr vorhast. Und ich bete, Herr, mach mit ihr das und mach mit ihr das. Und ich fühle so gut, wenn du das mit ihr machst. Der Herr sagt, hör auf mit deinem Stussgebet. Ich habe was ganz anderes mit ihr vor. Ja, Herr, ich soll doch für sie beten. Ja, richtig. Oh, Rabashakalabarachanamakuashatoboko. Borasha, ich segne dich in Jesu Namen. Barakita labarasai. Und während wir in Sprachen beten, sagt die Bibel, werden wir Rema-Worte empfangen. Ja, Herr, das wirst du. Auf einmal kommt in Deutsch dir das Wort. Da weißt du, oh, das will Gott reinpflanzen. Da will Gott sie stärken oder Dinge tun. Ja, Herr, du stärkst sie. Ja, Herr, du baust sie auf. Ja, Herr, sie wird das durchkommen durch diese Situation. Du weißt nicht, durch welche Situation. Aber du betest, Roborakashandarabasai. Sie wird durchkommen. Das ist der Heilige Geist. Und du sprichst rein, Rema-Worte. Sie kommt durch. Das ist biblisches Beten. Aber dieses so, drehen wir die Daumen rum und belullen wir uns gegenseitig. Das sind keine Gebete, das sind seelische, alt gewordene Senfergüsse. Oder so ähnlich. Das ist nicht. Nein, 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 nein. Da fallen dir wirklich die Lockenwickler raus. Okay, also Gott sagt, werde bereit, lösche deinen Geist nicht aus, betrübe ihn nicht, pass auf, dass deine Lampe nicht erlischt. Du weißt jetzt, was die Lampe ist, das ist der Geist des Menschen. Und du wachst über deiner Lampe, dass du in deinem Geist erfüllt bist vom Heiligen Geist. Dass du dich formen lässt, bereit sein heißt, ich lasse mich formen. Ich will geformt werden. Ich habe euch gesagt, was es heißt. Ginomai. Ich will geformt werden. Die Braut, die wartet, sagt, ja Herr, bereite mich vor. Bring mich in diesen Zustand, wie du mich gerne bei dir haben willst. Das heißt, wir leben geistlich ausgerichtet und nicht irdisch gesonnen. Irdisch gesinnt sein, sagt die Schrift, ist Tod. Deshalb ist so viel Tod im Leben von Christen. So viel Tod, weil man irdisch gesinnt ist und nicht himmlisch. Zum Abschluss, ach nicht Abschied, ich bleibe ja noch bei euch. Zum Abschluss, zum Abschluss lese ich noch etwas aus der Wuppertaler Studienbibel. Wuppertaler Studienbibel, Seite 327 und Seite 328, daraus lese ich ein paar Dinge. Sie schreiben da in bezüglich dieser Jungfrauen auch, und ich dachte, das lese ich euch einfach mal so vor, von anderer Seite, wie sie so darüber denken. Wie schnell kann ein Jünger, also ein in Jesu Gemeinschaft Lebender, die Bereitschaft verlernen? Also bereit zu sein, das kann man verlernen, indem man es vergisst. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, werde ich da noch Glauben finden? Wird es da Leute geben, die auf mich warten? Wird es da Leute geben, die mein Erscheinen lieb haben, die sagen, ich freue mich so, wenn du kommst, Jesus? Und ich bitte dich, beginne von heute an zu beten, komm Jesus, komme bald. Das solltest du jeden Tag tun. Ich sagte gestern, klebe es auf deine Bibel, einen Zettel, komm bald, Herr Jesus. Und dann fiel mir aber ein, dass manche wahrscheinlich eine Woche oder einen Monat manchmal ihre Bibel nicht lesen, also kannst du nicht erinnert werden. Aber dann fiel mir ein, an einen Ort gehst du ganz bestimmt immer jeden Tag, an den Kühlschrank und aufs Klo. Häng den Zettel an deinen Kühlschrank, komm bald, Herr Jesus, komm bald, Herr Jesus. Und jedes Mal, wenn du hingehst, komm bald, Herr Jesus. Und auf einmal wird das in dir wach werden, auf einmal wird in dir eine Sehnsucht werden, auf einmal wird es kommen, ich freue mich, wenn du kommst, Jesus. Ich warte auf dich, Jesus. Oh, Jesus, komm schnell, beeil dich zu kommen. Komm schnell, Herr Jesus. Aber das kann man verlernen. Wie viele werden es sein, die wirklich bereit bleiben? Diese Frage soll der Jünger Jesu heraushören. Dass beide Gruppen gleich groß sind, fünf Törichte und fünf Kluge, das verstärkt allerdings sehr den Ernst und die Dringlichkeit der Mahnung Jesu, bereit zu sein. Wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welche der Menschensohn kommen wird. Wie äußern und zeigen sich die Bereitschaft und die Wachsamkeit und das Warten auf den wiederkommenden Herrn im Alltagsleben eines gläubigen Christen? Sie zeigen sich in einem ihm geheiligten Leben. Jaget nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn schauen wird. Ernst Krupka erzählt, ich habe einmal mein Neues Testament durchgelesen und dabei alle Stellen, die vom Kommen des Herrn handeln, grün angestrichen. Am Ende war mein ganzes Testament geradezu grün bemalt. Und ich konnte selber feststellen, dass weitaus die meisten Stellen verbunden sind mit Ermahnungen, also die Stellen der Wiederkunft, verbunden sind mit Ermahnungen zur täglichen Heiligung. Da ist es mir besonders deutlich geworden, die Frage der Wiederkunft Jesu ist nicht eine Frage der Zeitrechnung, sondern der Heiligung. Manche wollen ja gern ausrechnen, wann er kommt, aber nicht heiligen, sich nicht heiligen. Nicht rechnen sollen wir, heiligen sollen wir uns lassen. Wir stimmen dem ganz zu und sagen, in den 260 Kapiteln, also so schreibt der Schreiber jetzt vom Studienbibel nach dem Zitat von Ernst Krupka, wir stimmen dem ganz zu und sagen, in den 260 Kapiteln des Neuen Testaments wird fast 300 Mal von der Wiederkunft des Herrn Jesus gesprochen. Wir werden die geistige Höhenlage neutestamentlichen Heiligungslebens nur dann erreichen können, wenn das Warten auf den Herrn in unserem Glaubensleben wieder ebensolchen Raum einnimmt wie bei den Gemeinden der apostolischen Zeit. Professor Kaftan sagt, die wunderbare Kraft der ersten Christengemeinde lag einzig und allein begründet in der lebendigen Hoffnung auf den sichtbar persönlich wiederkommenden Christus. Das verändert dein Denken, verändert dein Verhalten im Alltag. Wie ist das Öl zu deuten? Die Stocklampe der damaligen Zeit konnte nur wenig Öl fassen. Der Krug mit Öl stand deswegen immer daneben und gehörte einfach zur Lampe. Es war selbstverständlich, ihn zu einer längeren Wanderung oder Wartezeit mitzunehmen. Wer das nicht tat, galt als unachtsam, leichtfertig, unordentlich, töricht. Und gerade dieser Torheit haben sich die fünf Jungfrauen schuldig gemacht. Jesus will uns mit aller Klarheit und Deutlichkeit sagen, dass es sich bei dem Öl um ein unentbehrliches, durch nichts anderes zu ersetzendes geistliches Gut handelt, mit dem man sich gleich zu Beginn des Glaubenslebens, des Glaubenslaufes versorgen soll. Dieses geistliche Gut ist, wie die Ausleger übereinstimmend sagen, der Heilige Geist. Ist nun das Öl der Heilige Geist, so ist Torheit gleichbedeutend mit Geistlosigkeit. Im Geiste anfangen, aber dann stecken bleiben, das ist Torheit. Mit einem Bekehrungserlebnis oder anderen Erfahrungen mit Gott zufrieden sein und nicht ein Leben in Gott fortzusetzen, zu wachen in der Heiligung, das ist Torheit. Weil das Öl der Heilige Geist ist, so besteht also die Klugheit darin, im Geiste anzufangen, im Geiste weiterzufahren und im Geist zu vollenden. Im Geist leben und klug sein ist eins. Zur rechten Beurteilung, also Eichler, jetzt bringe ich ein Zitat von einem Eichler, zur rechten Beurteilung der törichten Jungfrauen ist ein Zweifaches zu beachten. Zum Ersten will und kann ein Gleichnis, wie schon früher bemerkt, eine Frage niemals nach allen Seiten darstellen. Es gibt vielmehr immer nur einzelne Hauptzüge. So ist auch das Wesen und das Geschick der törichten Jungfrau nicht bloß nach den Zügen dieses Gleichnisses allein, sondern auch nach dem Gesamtbild der Schrift festzustellen. Zum anderen sind die törichten Jungfrauen ihrem Wesen nach weder zu über- noch zu unterschätzen. Man überschätzt sie, wenn man sie den klugen Jungfrauen fast gleichstellt. Man unterschätzt sie, wenn man sagt, sie hätten den Geist Christi nicht empfangen. Alles bei ihnen wäre nur Form und Schein. Es heißt aber doch in Vers 1 von den törichten Jungfrauen, dass sie Glieder des Königreiches der Himmel sind. Dann wird das Königreich der Himmel 10 Jungfrauen ähnlich sein. Hier steht nicht ähnlich den 5 klugen Jungfrauen, sondern ähnlich 10 Jungfrauen. Demgemäß sind die 5 törichten Jungfrauen auch Glieder des Königreiches der Himmel. Ein Glied dieses Königreiches kann aber nur der sein, welcher wirklich Heiligen Geist hat. Folglich haben auch die törichten Jungfrauen den Geist Christi. Sie konnten ja auch unmöglich nach Vers 8 sprechen, unsere Lampen verlöschen. Das heißt, wir haben nur noch ganz wenig Öl, nur noch ein ganz geringes Maß des Geistes Gottes. Durch Untreue haben sie ihn, diesen Geist, immer mehr verloren. Jesus spricht, um Mitternacht aber erscholl ein Geschrei, der Bräutigam kommt. Jesus spricht hier außerordentlich lebendig und anschaulich. Man spürt förmlich die dunkle Nacht, man hört das Geschrei, man sieht das Gewirr auf Erden, das dieses Geschrei auslöst. Gerade dann, wenn auf Erden finstere Nacht ist und alles in tiefstem Schlaf liegt, wird das Geschrei ertönen, nämlich der Bräutigam kommt. Nun vertreten fast alle biblischen Ausleger die Auffassung, dass die Mitternacht nicht dem Endgericht, sondern der Hochzeit vorangeht. Wie es ja auch klar und deutlich in unserem Gleichnis heißt. Und die Hochzeit ist die Entrückung der lebendigen Gläubigen, die Auferweckung der entschlafenen Gläubigen und ihre gemeinsame Vereinigung mit dem Herrn. Daran wollen wir teilnehmen. Da wollen wir dabei sein. Aber du und ich, wir sind verantwortlich, ob wir erfüllt sind im Geist. Es steht in Befehlsform, Jesus sagt, seid bereit. Es steht in Befehlsform. Lass dich formen. Lass dich in die richtige Verfassung bringen. Jesus sagt das Befehl. Er befiehlt nicht immer. Aber hier befiehlt er. Er sagt, ich befehle dir, du musst dich verändern lassen. Sonst wirst du später nicht dabei sein, weil deine Lampe wird erlöschen. Ich befehle dir, lass dich formen. Ich befehle dir, lass dich verändern. Ich befehle dir, lass jage der Heiligung nach. Ich befehle dir, suche Frieden mit allen, wo immer du es kannst und möglich ist, und schaffe Frieden. Selig sind die Friedensstifter. Makarios, beneidenswert glücklich sind die Friedensstifter. Weißt du, warum viele Christen unglücklich sind? Weil sie keine Friedensstifter sind, sondern sie sind Zankhähne und Streithähne. Und sie wollen, dass der andere immer kommt und Vergebung bittet. Statt dass du hingehst und weißt, dein Bruder oder Schwester hat etwas gegen dich, dann sag du, lass uns Frieden schaffen. Lass uns Vergebung empfangen. Lass uns Vergebung schenken. Lass uns Vergebung einander zusprechen. Lass uns in Vergebung leben. Denn sonst werden wir nicht den Herrn sehen. Das ist eine ernste Sache. Das ist nicht einfach so ein Spazierstock auf dem Wege. Nein, ohne Frieden nachjagen und Heiligung wird niemand den Herrn sehen. So steht es geschrieben. Und das müssen wir uns anschauen. Auch wenn ich das klarer und energischer sage, dann geht es mir darum, weil ich aus den Worten Jesu diesen Befehl höre. Du musst dich verändern lassen. Du kannst nicht mehr, entschuldige bitte, dein Sauleben weiterleben wie bisher, wenn du ein Sauleben lebst. Da musst du es verändern. Wenn du sexuell unrein lebst, dann musst du das ändern. Denn 1. Korinther, was wir erst gelesen haben, dieser Abschnitt da, 2. Korinther 7,1. Diese Verheißung, die wir haben, Geliebte, dass wir uns nicht Fleisch und Geist beflecken, davor steht, geht aus von ihnen, von dem Unreinen und all diesen Bereichen. Geht aus von ihnen. Reinigt euch, sagt er dort. So spricht der Herr. Dann werde ich euer Gott sein und euer Vater sein und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euch Söhne und Töchter nennen. Aber Gott sagt, ich tue es, wenn du dich reinigen lässt, wenn du Veränderung willst. Weil sonst begeben wir uns selber wieder aus diesem Status hinaus. Verstehst du? Wir sind verantwortlich. Lösche deinen Geist nicht aus. Wie sagte mir neulich jemand, weißt du, Herbert, ich lebe da mit jemand zusammen und wir haben auch Sex zusammen. Also ich habe da kein schlechtes Gewissen. Richtig. Die Person hat ihren Geist so lange gedämpft, dass sie gerade dabei ist, ihn auszulöschen. Jemand, der erfüllt ist im Geist und der mit Gott lebt, der sagt, ich werde nicht unmoralisch leben. Wer mit Gott lebt, wird sagen, ich werde kein Geizkragen sein, ich werde großzügig sein. Alle Bereiche. Er wird den Überfluss leben oder auch selber verschenken, wie Gott sich an uns verschenkt hat. Ich lade dich ein, heute Abend so mal reinzuschauen und auch du im Internet, wann immer du da reinhörst, ich lade dich ein und ich möchte fast sagen mit Jesus, ich befehle mir, dir, euch, lass dich heiligen, lass dich formen, heilige dich, heilige dich, heilige dich, suche Frieden, jage ihm nach. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er wegkriegen kann. Er wird dir viele Angebote machen, die deinen wiedergeborenen Geist dämpfen und schließlich auslöschen. Er wird jeden Tag dir Angebote machen. Und du wirst sagen, nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet und der wird auch den Sieg davon haben. Glück, Makarios, beneidenswert glücklich. Freut euch, Jakobus, wenn ihr in allerlei Versuchungen hineingeratet. Wir wissen doch, dass wir in ihm, der in uns ist größer, dass wir in ihm den Sieg haben. Amen. Herr, jage nach der Heiligung. Was hast du mit deiner Lampe gemacht? Wie sieht deine Lampe heute aus? Ich glaube, du hast das checken können, während ich gesprochen habe, in welchem Zustand dein Geist heute ist, deine Lampe heute ist. Und wenn du merkst, da ist viel Dämmmaterial schon, Dämpfungsmaterial draufgelegt, dann entferne es heute. Dann bitte ich dich, dass du hier nach vorne kommst und sagst, Herr, all das, womit ich meinen wiedergeborenen Geist zugebaggert habe und zugeschoben habe, Dinge, die nicht in Ordnung sind, egal in welcher Form, das sind solche, die haben aus dem Internet Software geklaut. Du sagst, das gehört Microsoft, der ist reich genug. In der Bibel steht nicht geschrieben, Arme bestiehl nicht, aber die Reichen kannst du beklauen. Wenn du dir illegal Software runterlädst, bist du ein Dieb. Und Offenbarung 21 sagt, Diebe kommen nicht in den Himmel. Da musst du deinen Computer reinigen und dir entweder kostenlose Software legal besorgen oder kaufen. Aber was anderes gestohlen. Wenn du illegal dir von jemand anders eine Kopie holst, dann ist das Diebstahl. Und dann hast du schon eine Riesendämpfung auf deinem Geist. Wenn da dein Gewissen nicht mehr Alarm schlägt, ich habe Software geklaut. Wenn da dein Gewissen nicht mehr Alarm schlägt, dann weißt du, ist dein geistliches Leben und dein Geist, dein wiedergeborener Geist, schon in einem sehr kritischen Zustand. Hallo? Wir müssen klar machen, Dinge klar machen. Und das gibt dem Teufel Angriffspunkte und Andockpunkte in deinem Leben, auch für weitere Versuchungen. Das werde ich nie tun. Doch Jesus sagt, wer eins übertritt, hat alles übertritten, weil dadurch wird seine Haltung, die Herzenshaltung klar. Nur weil du, das kommt dir halt jetzt nicht im Kram, dem Herbert das Portemonnaie zu klauen. Aber wenn du mir das Portemonnaie klauen würdest, wirst du auch genauso jemand sein, der die Software klaut. Stehst du? Einfaches Beispiel. Was ist mit unserer Lampe? Wollen wir zum Herrn gehen? Ohne Verdammnis. Ich möchte nicht, dass im Internet oder hier jemand in Verdammnis geht. Und das würde ich fast befehlen. Ich möchte es nicht. Ich möchte, dass du zum Herrn kommst und sagst, Herr, ich habe den Zustand meiner Lampe heute erkannt. Und ich muss das heute korrigieren und ich will das heute korrigieren. Und dann komm und korrigiere es fröhlich. Aber wenn der Heilige Geist dich überführt und du in Tränen ausbrichst, vielleicht über den Zustand deines Lebens, dann heule, dann weine und lass mal allen Dreck rausspülen aus deinem Leben. Wir sind unter dem Heiligen Geist, unter seiner Führung. Und er hat eine Aufgabe, uns ans Ziel zu bringen, mit unserem Bräutigam uns zu vereinen, mit Jesus zu vereinen. Amen. Gott segne uns. Und wenn du Dinge klären willst, komm einfach nach vorne. Während die Lobpreiser singen, komm einfach nach vorne. Komm einfach nach vorne. Falls das im Internet noch drauf ist, im Internet, geh doch mal einfach an deinem Computer, Laptop auf die Knie. Geh doch mal auf die Knie und sag, Jesus, ich übergebe dir mein Leben ganz neu. Vielleicht auch heute Abend hier, dass du einfach hier nach vorne kommst und einfach mal auf die Knie gehst und sagst, Jesus, ich beuge meine Knie vor dir. Ich beuge meine Knie vor dir. Es tut mir so leid, dass ich diesen meinen neu geschenkten Geist, meine Wiedergeburt, wieder so befleckt und so bedreckt habe. Herr, ich will diesen Gottesdienst verlassen und du im Internet, ich will von meinen Knien aufstehen. Wieder mit einem klaren, scharfen Geist, der die Dinge beurteilen, klar sehen und klar empfinden kann. Weißt du, und dann wirst du auch leichter merken, wie Anfechtungen und all diese Dinge funktionieren, was der Teufel da in deinem Leben plant hineinzutun. Aber manchmal sind wir so zugedeckt, wir merken gar nicht mehr, ist das jetzt Gott oder ist das der Teufel, weil wir schon so gedämpft sind.